Also vielleicht mal ganz kurz als Anfang. Also wir sehen uns als Wildcat ja nicht nur als eine Zeitung, sondern auch als Teil von einer revolutionären Linken. Und wir glauben, dass es in den Streikbewegungen eben die Macht entsteht, aus der auch die Perspektive auf Revolution sich ergeben kann oder ein Teil der Perspektive. Und dass eben deswegen, weil diese Revolution eben nur global denkbar ist, es sehr wichtig ist, ob so etwas wie eine globale Arbeiterklasse entsteht. Und wir haben deswegen eigentlich immer ein Auge darauf gehabt, ja, entwickelt sich eine solche Weltarbeiterklasse. Und was uns dann aufgefallen ist, ist, dass nach diesen großen Aufständen, vor allen Dingen in Nordafrika ab 2011, dass dort gleichzeitig auch eine sehr, sehr große Streikbewegung an den großen Produktionsstandorten der Industrie von Konsumgütern stattgefunden hat. Und zwar quasi in all diesen Produktionsländern, also Bangladesch, Vietnam, Kambodscha und eben auch China. Und wir haben halt versucht, mit diesem Schwerpunkt zum einen zu erörtern, wie das zusammenhängt und zum anderen eben auch uns die verschiedenen Fälle genauer anzusehen. Und deswegen, ja, der Ausdruck davon ist auch unter anderem dieser Schwerpunkt im letzten Heft.
Genau, und ein Aspekt davon ist ja dann sozusagen die Auseinandersetzung mit China. Bevor wir jetzt über die Entwicklung der Klassenkämpfe in China selber reden, würde mich erstmal interessieren, wie du oder ihr, wie ihr die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft, des chinesischen Staates beschreiben würdet. Weil vor wenigen Jahrzehnten, da galt China ja noch als ein Land der dritten Welt. Jetzt schließt es Millionenverträge mit der deutschen Wirtschaft ab. Wie ging diese Entwicklung grob vonstatten?
Also ich glaube, das Erste, was man sich klar machen muss, ist, dass, ich meine, dieser Begriff dritte Welt ist immer problematisch, aber bei China ist ja, glaube ich, das nochmal in einem wirklich extremen Maße. Also das ist immer ein riesengroßes Land gewesen und nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Revolution und diesen ganzen brutalen Kriegen, die da gefolgt sind, mit ziemlich großen Verlusten und dann auch dieser erzwungenen Kollektivisierung und auch Industrialisierung durch Mao, die extrem verheerend war, ist aber tatsächlich schon so etwas wie eine industrielle Basis dort quasi überall geschaffen worden. Aus verschiedenen Gründen ist es dann Ende der 70er, Anfang der 80er zu so einer Reformära gekommen und die hat vor allen Dingen drei Punkte umfasst. Der für diese Entstehung dieser Exportproduktion wichtigste Punkt war die Einführung der Sonderwirtschaftszonen, in denen die ersten Exportfabriken entstanden sind, die es in China gab. Zwei andere Punkte sind aber auch ziemlich wichtig. Der eine ist die Abschaffung der kollektiven Landwirtschaft und die Ersetzung durch Familienbetriebe in der Landwirtschaft. Und dadurch sind zum einen sehr viele kleine Parzellen entstanden, wo diese Bauernfamilien eben noch zusätzliches Einkommen benötigten und ebenso auch die Arbeiterinnen geschaffen worden, die dann in diesen Fabriken arbeiten konnten. Und der dritte Punkt ist, dass die alte Industrie und diese Kernindustriearbeiterklasse, die es vorher eben in dem sogenannten kommunistischen China gab, dass eben diese alte Industriearbeiterklasse angegriffen worden ist, teilweise über die nächsten Jahre abgeschafft worden ist und dass es dort sehr viele große Kämpfe auch gab von diesen Arbeiterinnen gegen diese Fabrikschließung und gegen diese Abwertung.
Also du hast jetzt schon angesprochen, dass sozusagen die alte Arbeiterklasse angegriffen worden ist. Eine wichtige These, die ihr ja vertretet, die auch sozusagen so ein bisschen aus der operaistischen Theorie kommt, ist, dass das Kapital ja immer Strategien finden muss, um mit Widerstandsformen der Arbeiter fertig zu werden. Und wenn wir jetzt uns in Bezug auf China mal vielleicht die Zeit bis in die frühen 2000er anschauen, welche Tradition von Klassenkämpfen gab es denn da in China, also in einem Land, das sich ja selber kommunistisch nennt?
Also es gab schon eigentlich durchgängig in dieser Industriearbeiterklasse immer wieder wichtige Kämpfe. Ich bin da jetzt gerade nicht in der Lage zu dienen, in so eine ordentliche Chronologie zu bringen. Aber eine der Schlussfolgerungen vom chinesischen Staat war jedenfalls auf diese Kämpfe, dass man die Gewerkschaftsführung komplett von den Arbeitern trennt und dass man die auch komplett entdemokratisiert. Also dass die Arbeiter überhaupt gar keine Auswirkungen mehr auf diese staatliche Gewerkschaft haben können. Und das ist definitiv ein sehr prägender Punkt für diese neuen Kämpfe dieser neuen Arbeiterklasse von Wanderarbeiterinnen gewesen, die nicht so sehr an diese alten Kampftraditionen der alten Industriearbeiterinnen anklopfen konnten, die aber eben durch diese Bedingungen, dass es zwar immer in jedem Betrieb eine Gewerkschaft gibt, dass die aber überhaupt nichts mit den Arbeitern zu tun hat, durch die sehr stark geprägt war. Und das Zweite, was sie eben auch sehr stark geprägt hat, ist die massive Repression gegen jede Bewegung von Arbeiterinnen in Fabriken.
Also du hast jetzt schon Streiks angesprochen, die sozusagen, also so eine neue Kampflinie dann aufmachen. Das konstatiert ihr ja in eurem Text, dass es ab 2004 dann zu einer der ersten großen Streikwellen gekommen ist. Gegen was haben sich denn diese Streiks zu dieser Zeit genauer gerichtet? Vielleicht kannst du auch ein bisschen schildern, wie diese Streiks organisiert waren.
Also was man sich bewusst machen muss, ist, dass 2004 schon sehr, sehr viele verschiedene Exportindustrien in China entstanden waren. Die haben durchaus unterschiedliche Kampfbedingungen oder auch sind halt unterschiedliche Branchen. In manchen gibt es Leiharbeit, in vielen dieser einfachen Konsumgüterproduktion, also Spielzeug, Bekleidung, Schuhe, wo mehrheitlich Frauen arbeiten, gibt es eben keine Leiharbeit, sondern befristete Verträge oder auch sehr viel Willkür, manchmal häufig auch gar keine Arbeitsverträge. Und der Lohn funktioniert nur dann zum Überleben, wenn man extrem viel Überstunden macht. Und in der Anfangszeit in diesen Fabriken gab es halt vor allen Dingen unsichtbare Widerstandsformen, also individuelle Widerstandsformen, Sabotage, Fabrikflucht, also dass man die eine Fabrik, wo es scheiß Löhne gibt, wo der Lohn immer zu spät ist, dass man die halt verlässt und in eine andere geht. Und diese Bedingungen dafür, dass in einer Fabrik wirklich Streiks oder kollektiver Widerstand entsteht, der ist eben in China der gewesen, dass ein signifikanter Anteil der Arbeiterinnen eben in der Fabrik bleiben wollte. Und dass die eben gesagt haben, ja, wir wollen in dieser Fabrik bleiben, aber wir wollen nicht mehr zu diesen Bedingungen arbeiten. Und das ist eigentlich dann erst dann in den frühen 2000ern der Fall gewesen und hat sich dann eben 2004 besonders im Spielzeug in großen Streikwellen ausgedrückt, die mehr oder weniger informell organisiert waren, wo man auch nicht so richtig viel, also wo ich zumindest nicht so richtig viel darüber weiß, wie deren Organisierung funktioniert.
Jetzt kann man ja sehen, dass es um 2008, also mit der Wirtschaftskrise, dass es da auch einen Einbruch in der Exportindustrie in China gab. Was hat denn dieser Umstand denn für die Arbeiter bedeutet?
Also 2008 mit dem Einbruch in der Exportwirtschaft ist etwas passiert, dass einfach 100 Millionen Arbeiterinnen entlassen worden sind, dass da von heute auf morgen Fabriken zugemacht worden sind und dass es einfach eine sehr große Entlassungswelle gab. Mit für dieses Ausmaß dieser Entlassung relativ wenig Widerstand. Es gab natürlich trotzdem einen Haufen Streiks und die Industrie hat sich auch relativ schnell wieder erholt und es sind wieder neue Fabriken aufgemacht worden. Aber es gab eben, also das hat dann erstmal die Leute aus den Fabriken rausgebracht und es hat dazu geführt, dass die erstmal versucht haben, sehr viel mit auf der Straße zu machen, sehr viel, also das war sowieso ein großes Zeichen immer dieser Streiks, dass man versucht hat, auch immer an den Staat zu appellieren, dass man Massenpetitionen macht, dass man Straßen besetzt. Und gegen diese Art der Kämpfe hat dann die Regierung auf zwei Arten reagiert. Sie hat zum einen Versammlungen auf der Straße, da ist sie sehr massiv gegen vorgegangen und hat die lange Zeit erstmal unterbunden, aber sie hat zum anderen Streiks in Fabriken mehr akzeptiert und dort nicht so direkt mit Repression reagiert.
Also mir kam jetzt intuitiv noch eine Frage, weil du gesagt hast, dass es ja sozusagen erstmal defensive Kämpfe sind, wenn Millionen von Leuten entlassen werden und die Kämpfe ja dann sozusagen notgedrungen nicht am Arbeitsplatz stattfinden, wenn die Leute rausgeschmissen worden sind, sondern dann halt auf der Straße, wie du das gesagt hast, also an anderen gesellschaftlichen Orten. Inwiefern haben sich denn dann diese Arbeitskämpfe auch mit anderen Kämpfen verbunden oder sozusagen mit Auseinandersetzungen, die jetzt nicht direkt in der Fabrik stattfinden? Kannst du dazu was sagen?
Also ich kann da keine so genaue Antwort geben. Es ist schon so, dass in der Zeit in den Dörfern auch der Widerstand größer wird und dass es sehr gut sein kann, dass diese nach Hause kurzzeitig zurückgekehrten Wanderarbeiterinnen eben dann tatsächlich auch dort ihre Kampferfahrungen mitgebracht haben. Aber ich weiß da jetzt gerade leider keine so richtig konkrete Antwort drauf. Es ist aber vielleicht wichtig zu sagen, dass für viele der Arbeiterinnen 2008 es tatsächlich noch vorstellbar war, aufs Land zurückzukehren. Ich meine, die Fabriken haben zwar von heute auf morgen zugemacht, aber es ist eben schon auch so gewesen, dass die da wirklich eben dann diese Arbeiter auch erstmal kurzzeitig zurück aufs Land gegangen sind und erst später wieder zurück in die Fabrik gekehrt sind und teilweise eben auch dann nicht mehr in diese großen Industriezonen im Osten und Süden Chinas zurückgekehrt sind, sondern in die da neu aufgemachten Fabriken, die mehr im Landesinneren liegen. Es gab da schon einen Grund, warum es nicht so viel Widerstand gab, wie man vielleicht erwarten könnte bei dieser Massivität dieser Entlassung.
Du hast jetzt auch schon erwähnt, dass sich dann sozusagen die Exportwirtschaft in China relativ schnell wieder erholt hat. Also so um 2010 schreibt es, dass es da eine Erholung der chinesischen Wirtschaft gegeben hat. Und seit 2010 hat es dann auch wieder eine Welle von Streiks gegeben, die mit kurzer Unterbrechung eigentlich bis heute anhält, diese Welle. Inwiefern haben die Arbeiter in China da Lernprozesse durchgemacht?
Es ist relativ schwierig, das so allgemein zu sagen, weil es gibt halt ziemlich unterschiedliche Branchen mit unterschiedlichen Bedingungen. Aber einer der Punkte, die ich eben ja schon versucht hatte zu sagen, war ja, dass es am Anfang eben mehr so individuellen Widerstand gab, wo die Leute eben die Fabrik gewechselt haben und dass es erst sehr wichtig war, dass sie dann in den Fabriken bleiben wollten. Und wenn man in Fabriken bleiben will und in so einer Fabrik mit extrem viel Repressionen konfrontiert ist, also die Polizei kommt direkt, die Gewerkschaft schickt teilweise der Unternehmer schicken teilweise Schläger vorbei, die einen schlagen. Leute, die als Wortführer auftreten, werden direkt entlassen. In so einer Situation muss man dann neue Wege finden, wie man überhaupt sich organisieren kann. Und einer der Wege, die die chinesischen Arbeiterinnen gefunden haben, ist, dass sie nicht Delegierte gewählt haben, die verhandeln, sondern dass sie gesagt haben, man kann nur noch mit uns in großen Mengen verhandeln. Und das hat dazu geführt, dass das die Unternehmer, die ja keine Delegierten zugelassen haben und die mit Repression überzogen haben, plötzlich gezwungen waren, mit Fußballfeldern voller wütender Arbeiter zu verhandeln. Und da war so ein Lernprozess, wo nach vielen eben auch teilweise gescheiterten Streiks, die so eine Art der Verhandlung entwickelt haben, wo sie den Unternehmer gezwungen haben, mit ihnen der Masse zu entwickeln. Das macht aber kein Unternehmer, kein Manager gerne, denn das ist schon ziemlich beängstigend. Und die haben deswegen dagegen reagiert, indem sie gesagt haben, okay, ihr könnt Delegierte wählen und die werden keine Repression abkriegen. Und dann kam eben so eine nächste Phase, wo man plötzlich lernen musste, wie geht man eigentlich mit Delegierten um? Wie sorgt man dafür, dass sie auch tatsächlich unsere Interessen als Arbeiterinnen vertreten und sich nicht kaufen lassen oder nicht durch Angebote für sie und ihre Kumpels dazu gebracht werden, schlechte Angebote anzunehmen? Und das sind halt so Lernprozesse, die diese Streiks eben durchgemacht haben. Und dazu kommen dann eben noch die, naja, relativ normalen Formen von Organisation. Also in China hat sehr früh schon das Internet eine große Rolle bei der Organisation von Kämpfen gespielt. Also sehr früh hatte eigentlich jede Arbeiterin und jeder Arbeiter ein Handy und es ist über SMS-Listen koordiniert worden. Es gibt ziemlich verbreitete Chatprogramme, die hier keine Rolle spielen wie QQ und über die ist sehr viel gelaufen oder läuft auch heute noch sehr viel. Gleichzeitig aber auch eben über die klassischen Mittel, Mund-zu-Mund-Propaganda, Organisationen, kleinen Gruppen von Leuten, denen man vertraut, Wahl von Kommissionen, Plakate, die bestimmte Streiktermine bekannt machen. Also es gibt da so eine Parallelität von vielen verschiedenen Organisationsformen. Und 2010, also die Löhne sind eigentlich kontinuierlich gestiegen und seit den 2000ern auch eigentlich durchgängig relativ stark. Das hat aber dazu geführt, dass die vorher besser gestellten Fabriken von Markenkonzernen und vor allen Dingen in der Autoindustrie, also in Industrien, wo man eben traditionell immer mehr Lohn bekommen hat, dass die relativ gesehen plötzlich schlechtere Löhne hatten, weil deren Löhne nicht so massiv gestiegen sind wie die Arbeiterlöhne insgesamt. Und das hat 2010 zu einer ziemlichen Unruhe in dieser Autoindustrie geführt, die auch schon eine lange Vorgeschichte ab 2004 spätestens eine lange Vorgeschichte von kleineren Streiks hatte und wo es eben 2010 dann zu einer absolut massiven Streikwelle kam, in der man vielleicht die beste Organisation oder wo man am besten nachvollziehen kann, auch weil das halt so eine sichtbare Industrie ist, wie sich die Arbeiter dort in Kommissionen und in großen Diskussionen organisiert haben und die sehr erfolgreich war und sehr hohe Lohnerhöhungen erkämpft hat. Und in der, das ist vielleicht auch noch wichtig, in der halt die Leiharbeiter und die Festangestellten großteils zusammengekämpft haben.
Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen in der nächsten Frage, weil du in den vorherigen Antworten immer mal wieder die Wanderarbeiter angesprochen hast. Und das ist ja vielleicht sozusagen auch so ein bisschen eine Besonderheit in China, die Masse an Wanderarbeitern. Vielleicht kannst du mal erklären, was es eigentlich bedeutet, Wanderarbeiter zu sein. Also in was für einer Lage sind die? Wie können die sich überhaupt an Kämpfen beteiligen?
Okay, vielleicht aber als einen Schritt noch vorher. Natürlich sind die Wanderarbeiterinnen in China etwas Besonderes, aber industrielle Arbeit in dort, wo neue Industrien entstehen, ist eigentlich immer entweder migrantisch oder binnenmigrantisch. Und ein Großteil der Arbeiter, die oder der Arbeiterinnen, die in neue Fabriken kommen, kommen eigentlich immer vom Land und werden durch diese Industriearbeit auch in die Städte integriert. In China ist es aber tatsächlich insofern besonders gewesen, zum einen, weil es halt um ein ziemlich großes Maß an Leuten geht, die eben nach diesen Reformen 1980 plötzlich die Möglichkeit hatten, in den Städten zu arbeiten, was sie vorher nicht hatten, weil es in China vorher ein sehr strenges Aufenthaltsrecht gab, in dem man, wenn man auf dem Land geboren ist, auch eigentlich nur auf dem Land bleiben kann. Und jetzt plötzlich haben sie eben, um in der Industrie zu arbeiten, aber auch um auf dem Bau zu arbeiten oder teilweise in der Pflege, die Möglichkeit bekommen, in Städten Arbeitsverträge anzunehmen und eben auch dort zu arbeiten. Und damit, dass sie aber plötzlich in die Städte gehen konnten, haben sie aber kein Recht bekommen, in der Stadt als Bürger zu sein. Das heißt, sie haben keinen Zugang zu oder sie mussten sich Zugang für ihre Kinder zu Schulen erst erkämpfen, Zugang zu Krankenhäusern, zu diesen ganzen normalen Einrichtungen der Stadt, in die jemand mit einem Aufenthaltsrecht für die Stadt in China, mit dem sogenannten Hukou, eigentlich immer normal Zugang hat. Und ein zweiter Punkt, gerade am Anfang dieser Sonderwirtschaftszonen, war, dass diese Wanderarbeiterinnen andere Sprachen gesprochen haben als ihre Vorarbeiter und Meister. Also in Südchina wird vor allem Kantonesisch gesprochen und die meisten Wanderarbeiterinnen, die sprachen eigentlich den Dialekt aus ihrem Dorf, wo sie sich auch untereinander nicht verständigen konnten. Und sie haben halt Mandarin in der Schule gelernt, was dann quasi die Arbeitersprache geworden ist, mit der sie sich untereinander verständigt haben.
Ich würde in der letzten Frage vielleicht nochmal versuchen, so ein bisschen den Bogen zurückzuschlagen zum Anfang, weil du am Anfang gesagt hattest, dass ihr von der Wildcat euch versteht, sozusagen als Teil einer revolutionären Linken, die es als wichtig erachtet, halt eben sich globale Klassenkämpfe auch anzuschauen. Wenn man jetzt die chinesischen Klassenkämpfe sich anschaut, was für eine Perspektive eröffnen die denn und auch die wirtschaftlichen Entwicklungen, also was für eine Perspektive eröffnet sich denn da sozusagen, wenn man das global nimmt?
Ich denke, zum einen sind es ja nicht nur die chinesischen Kämpfe, also das ist vielleicht ein Punkt, den man noch stark machen muss. Ab 2005 gab es eben wirklich in einem ganz großen Maße dieser Produktionsländer eben Streiks. Und das ist insofern bedeutsam, als wir in den letzten 20 Jahren immer gehört haben, also gerade diese Arbeiterinnen in diesen Fabriken, die für weniger Geld produzieren, immer als Drohmittel benutzt worden sind. Wenn ihr nicht diese Kürzung, wenn ihr nicht diese Mehrarbeit, wenn ihr nicht diese Verschärfung eurer Arbeitsbedingungen hernimmt, dann werden wir eben nach China verlagern. Und dass man jetzt eben sehen kann, dass die dort seit 10 Jahren ziemlich massive und beeindruckende Kämpfe auch geführt haben und auch die Löhne dort massiv erhöht haben und die Arbeitsbedingungen verbessert haben, das sollte eben auch hier gewisse Auswirkungen haben. Denn es war ja nicht nur ein Drohmittel, sondern das hat ja gleichzeitig auch dazu geführt, dass hier in Deutschland trotz der stagnierenden Löhne die Lebensbedingungen sich nicht verschlechtert haben. Also dass zwar die Löhne eigentlich gesunken sind, aber dass eben die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen hier sich trotzdem im Großen und Ganzen aufrechterhalten ließen in den letzten 20 Jahren. Und der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich schon, dass diese Kämpfe auch ausstrahlen. Zwar nicht so sehr nach Deutschland, aber zum Beispiel gab es 2014 einen Streik von ungefähr 40.000 Arbeiterinnen in der Schuhindustrie bei einer taiwanesischen Firma, die Weiyuan heißt, in China. Und daraufhin hat es dann ein Dreivierteljahr lang in der Schuhindustrie immer wieder Streiks gegeben, die ihren Höhepunkt Anfang dieses Jahres hatten, als, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber mehrere 10.000 Arbeiterinnen in Vietnam, die vom selben Unternehmen beschäftigt waren, gestreikt haben und dann auch wieder die chinesischen Arbeiterinnen desselben Konzerns gestreikt haben. Und solche Ausstrahlungen gibt es eben da durchaus. Und der dritte Punkt ist vielleicht, weswegen das auch wichtig ist, dass das ja für uns, wenn wir über diese Streiks Bescheid wüssten, dass es ja schon uns auch Möglichkeiten gibt, auch über unsere eigenen Kämpfe nachzudenken und zu sehen, dass wir nicht immer sagen können, ja, unsere Bedingungen sind doch besser und wir können gar nichts machen. Und ich glaube, da gehört eben auch zu, dass man diese Sichtweise, die häufig vorherrscht, dass wenn man über China, über Arbeiterinnen spricht, dann spricht man über die Selbstmorde bei Foxconn, spricht aber nicht gleichzeitig darüber, dass es in diesen riesigen Foxconn-Fabriken eben auch unglaublich viele Streiks gab, wo die Arbeiterinnen selber versucht haben, ihre Bedingungen zu verbessern und dass man dadurch diese chinesischen Arbeiterinnen nur als Opfer sieht und dass man diese Sichtweise auch durchbrechen muss und sie eben als ebenbürtige Menschen auch wahrnehmen muss, die eben ihr versuchen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.